Einen wunderbaren guten Morgen, mein kleiner Early Bird. Wann bist denn du heute unter der Wache gewesen? Du hast ja gestern zu oben noch einen grossen Wecker gepostet, der irgendwie halb fünf angezeigt hat.
Ja, ich habe, ja, 4:55. Ich habe gestern Nacht den Wecker gestellt und denkt, Gott, was tue ich mir wieder an? Hey? Und bin aber wieder auf den 6-Zug, damit ich da rechtzeitig zum Aufnehmen im Office bin. Genau, aber.
A working class hero.
Ja, aber ich bin working class hero. Ja, super. Ich bin gut gelaunt und ich will mich auch nicht beschweren. Ich will auch keine E-Mails lesen von Leuten, die sagen, ich stand jeden Morgen um die Zeit auf und mache nicht so ein Theater. Ich habe einen Schwager, der Schreiner ist, der ist am 4:30 jeweils schon in der Schreinerei. Also, von dem her, ich habe gar nichts gesagt. Es geht mir gut.
Ja, ich fände es trotzdem nicht geil, wenn ich immer so früh aufstehe. Also weißt du, ich meine, es tröstet einem ja nachher nicht wahnsinnig, dass andere das jeden Tag machen.
Ja, das stimmt.
Also jetzt ganz ehrlich, was nützt dir das? Also stehst du dann auf und denkst so, oh shit, das ist noch nicht einmal 5. Und ja. Dann denkst du, ah, aber andere sind jetzt schon am Arbeiten.
Also nützen
du... Nein, das hilft überhaupt nicht.
Es hilft dir nicht viel, aber es ist gleich interessant, wenn du irgendwie am 6. am Bahnhof stehst in Liestal oder in Basel ist es noch extremer. Da ist einfach der Bahnhof voll mit Menschen, die irgendwie am 5:45 hin und her laufen und ihr Gleis suchen. Und du denkst, wer ist das, wo jeden Morgen um die Früh schon unterwegs ist, oder? Aber eben.
Ja, aber schau jetzt, ich sehe das ein bisschen so, wie du merkst am Samstag oben, dass du keine Milch mehr hast daheim. Und das heisst, du musst jetzt noch in den Bahnhof, in irgendeine Migros oder Coop, wo dort noch offen hat, und das holen. Und du weißt, es wird bumsvoll sein. Es ist ganz, ganz schlimm. Und ehrlich gesagt, es tröstet mich dann gar nicht, dass andere Idioten auch Sachen vergessen haben und dort noch rumstogeln. Sondern ich habe einfach tief empfundenes Selbstmitleid in dem Moment und denke so, Herr, warum hätte das wieder passieren können?
Ja, tief empfundig.
Und darum, hey, seid doch ein bisschen sensibel. Wenn er muss am 5 Uhr aufstehen, dann hilft das gar nicht, wenn ihr ihm schreibt, ich muss aber immer am 5 Uhr aufstehen. Nein, ändere dein Leben, bekomm es in den Griff, aber habt ein bisschen Mitleid mit dem Manu.
Ach, schön, ja. Du hast ja mehr Mitleid mit mir als ich, aber danke vielmals für die Empathiebekundung. Übrigens,
sehr gerne, Mann. Das ist tief empfunden.
Zum das Thema noch endgültig abschliessen, Hashtag Höllstein, gell? Ich kann.
Oh! Ey,
ohne Scheiß im Fall. Ich habe ja wirklich. Gott sei Dank, das Missverständnis können ausräumen und mich auch können gebührend um Entschuldigung bitten bei der Gemeindepräsidentin. Und das ist auch alles wirklich gut gekommen. Und ich habe dann am Abend noch einen Lehrer von unserer Tochter angerufen und das mit ihm noch besprochen, um klarmachen, dass eben Höllstein eben nicht so eine schlimm geführte Gemeinde ist, wie ich es zuerst gemeint habe, sondern im Gegenteil eine ganz sympathische und bezaubernde Präsidentin hat. Aha. Und habe dann das erwähnt, dass eben auch der Beschwerdebrief oder die kritische Rückmeldung, die unsere Tochter geschrieben hat, auch irgendwie nicht angekommen ist. Und dann sagt er, ja, das habe er verschlampt. Er habe die Briefe, die ganzen Feedbacks von der Klasse habe er noch gar nicht abgeschickt, oder?
Okay, warte jetzt schnell. Ich habe Angst. Könnten wir jetzt einfach, bevor wir gehen, googlen, wer Klassenlehrperson ist, von Manu seiner Tochter, einfach mal sagen, nein, wir lassen die Geschichte jetzt bei dem bewenden. Es ist einiges schief gelaufen. Wir haben jetzt alles wieder irgendwie im Ding. Und wir gehen jetzt nicht googlen, wer Klassenlehrperson ist von Mann und seiner Tochter.
Stefan, ich weiss, was du meinst. Genau, jetzt haben wir eine Geschichte.
Nein, du machst einfach das Nächste. Merkst du es nicht? Ich habe jetzt gedacht, jetzt heigen wir das erledigt.
Ja, ich kenne den sehr gut. Ich bin mit ihm seit Jahren sogar per Du.
Und Google wird jetzt nur einfacher, wenn du noch mehr Details preisgibst.
Nein, es ist ganz ein toller Lehrer, den sie hat. Es gibt keinen Grund, jetzt da irgendwie einen Shitstorm draus zu machen. Aber da hat er jetzt wirklich etwas verschlammt, wo mit beigetragen hat zu dieser unsäglichen Affäre, wo ich jetzt mit Freude hinter mir
lasse. Gott, Manu, du jetzt deeskalieren. Wir nennen das nicht mehr Affäre, wir nennen das Intermezzo. Podcast Intermezzo. Ja. Podcast Intermezzo. So, so.
Also,
ja. Ich habe auch ein kleines Intermezzo gehabt.
Ehrlich?
Das Wochenende, ja. Also, schau, es ist so. Vor etwa, ja, schon lange her, ich würde jetzt sagen, knapp 12 Jahre, ist meine Grossmutter ja gestorben.
Ja.
Und die hat ein Buffet gehabt, bei sich in der Wohnung, wo ich ganz viele tolle Kindheitserinnerungen dran habe.
Okay.
Und ich habe aber denen keinen Platz gehabt, um das Buffet mitzunehmen. Und darum haben wir das denen bei ihren auf dem Estrig eingestellt. Weil die Wohnung ist so quasi in der Familie geblieben und der Estrig ist gross und das hätte jetzt auch nicht dringend weg müssen.
Okay.
Jetzt ist aber mein Cousin so weit, dass er nicht nur eine Familie gegründet hat, sondern auch ein Eigenheim hat und dort wird ausziehen. Und das heisst, entweder das Buffet kommt weg oder ich gehe es abholen.
Ich sehe es kaum.
Und ich habe mich dann entschieden, das Buffet abzuholen. Ich bin bei solchen Sachen bin ich furchtbar sentimental, besonders wenn es um meine Grossmutter geht. Das ist wirklich
schlimm. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Aber du hast ja nicht einmal ein Auto. Wie bist du denn das geholt?
Nein, ich habe einen Transporter von Mobility gemietet.
Jesus.
Und bin das geholt. Und mein Arm Cousin hat mir noch geholfen, das vom Estrig runterzutragen. Es gibt keinen Lift für so ein Riesenmöbel dort. Und hat es dann zurückgefahren und ausgeladen und mit dem Schwiegervater eingeräumt und da. Und eigentlich, also, was ich der Franzi, meiner Frau, hat gesagt, ist, ich hole das und schaue, dass es auf dem Estrig einen Platz gibt für das Möbel. Aber weisst du, Manu, als ich es nachher so im Lift hatte bei uns, habe ich so wie gedacht, ja, sollte ich es nicht wenigstens schnell in die Wohnung nehmen, um zu schauen, wie es aussehen würde. Und es ist halt wirklich sehr gross und schwer. Und als ich es dann in der Wohnung hatte, habe ich gefunden, es ist überwältigend schön und es sollte für immer da bleiben. Und das Möbeli von der Frenzi, die an diesem Ort war, das hat halt dann weg müssen.
Es hat eine ganze
Kettenreaktion. Es hat eine ganze Kettenreaktion nach sich gezogen, weil das Kästchen, das oben an ihrem Möbel war, hat auch keinen Platz mehr gehabt, weil mein Buffet zu hoch ist. Das heisst, das hätte auf die andere Seite müssen. Aber dort hätte dann ein Regal weg müssen. Und dort, wo das Regal ist hergekommen, haben wir vorher ein anderes Möbel gehabt, wo Kaffeemaschinen war. Das hat dazu geführt, dass das Möbel, das hinten war, beim Fernsehen, hat führen müssen neben das Buffet. Und dort ist jetzt die Kaffeemaschine gelandet. Als ich das alles gemacht habe, habe ich plötzlich gemerkt, dass Garderobe gar nicht mehr gleich viel Platz hat wie vorher. Also habe ich alle Garderobenhöcke müssen von der Wand schrauben und neu anmachen und auch sämtliche E-Mail-Bilder.
Und dann hast du gemerkt, dass auch die Wand irgendwie stört und hast dort noch durchgebrochen und hast...
Nein, ich habe keine Wand durchgebrochen. Das nicht. Aber das ist wirklich gerade so, das wäre so die nächste Schwelle gewesen. Das wäre die nächste Schwelle gewesen. Ich sage einfach so, wo die Franzi denen am oben ist heimgekommen, hat sie eigentlich unser Wohnzimmer gar nicht mehr wieder erkennt.
Ja. Und das Ganze ist so, nicht im positiven Sinn.
Also, weißt du, ich habe sie ja probiert, darauf vorzubereiten und habe ihr darum ein kleines Video geschickt, wie es jetzt aussieht. Und habe das mit der iPhone-Kamera, weißt du, der 0,5 Weitwinkel aufgenommen.
Ja.
Und dort hat das Möbeli sehr klein und unser Wohnzimmer sehr gross ausgesehen.
Ja, das ist bei Weitwinkel so,
und tatsächlich liegt die Wahrheit nicht ganz auf der Seite von 0,5, sondern eher bei 2,0. Und ja, also Luc, weißt du, was ich jetzt machen muss?
Nein.
Ich darf das Möbeli dort lassen. Hure grosszügig, oder?
Ah ja.
Also ich darf das Möbel dort lassen, aber ich muss es abschleifen und streichen.
Oh, okay. Oh boy. Da darf ich dir jetzt einen Tipp geben, weil das ist etwas, was meine Frau schon ganz oft gemacht hat.
Manu, ich brauche nicht einen Tipp, ich brauche Hilfe.
Ja, okay, ich könnte dir auch Hilfe geben, aber ich sage dir einfach, wenn du das abschleifst, Ganz ohne Scheiß jetzt, wenn du das abschleifst, entweder musst du es nochmal irgendjemand auf die Terrasse fugen oder so, oder du musst irgendwie eure Wohnung können so abkleben. Weil wenn du das abschleifst, dann hast du feinen Staub. Und dann hast du überall, da kannst du ein beliebiges Buch aufmachen und du hast den Staub zwischen jeder Seite.
Das habe ich befürchtet.
Das darfst einfach, ich sag dir wirklich, da musst du entweder draussen abschleifen, oder dann musst du irgendwie mit Plastik einen Bereich abkleben und sagen, bist nach einem Jahr am Abstauben, oder?
Scheiße. Eben siehst du, genau das habe ich befürchtet. Hey, gell, es gibt ja nachher auf YouTube gibt's so Videos, wie Leute so alte Möbel wieder zuwege machen. Und da sieht das irgendwie so aus, dass sie einfach so zweimal mit dem Schleifpapier drüber fahren und nachher die Farbe, die man bei den Affiliated Links bestellen kann, drauf tragen. Und das ist nach einem Anstrich wunderschön. Ich glaube kein Wort. Ich glaube einfach, dass die dort irgendwie zweimal mit ihrem Ding ist drüber gefahren für die Kamera und nachher ist irgendwie ihren ganz Freundeskreis zusammengekommen, wo so mit so Bandschleifgerät das ganze Ding einfach abgeschliffen hat.
Ja, genau. Oder sie haben es austauscht. Sie haben das Möbel austauscht mit dem
lackierten. Sie haben das sure Möbel austauscht, genau mit dem lackierten. Oh Mann, ey.
Oh boy. Du, da wünsche ich dir ganz viel Kraft, wie auch immer die Geschichte ausgeht. Und Kudos ab Frenzi, dass sie überhaupt die erzwungene Veränderung im Mobiliar gut geheissen oder gebilligt hat. Also,
ja, und ich bin gerührt, wie lange du Tränen hast können unterdrücken, Franzi.
Okay, oh Gott. Ja, also was jetzt eigentlich sie hätte müssen sagen, ist, schau, du kannst das Möbel behalten, aber die Kaffeemaschine hat keinen Platz mehr. Weil dann würdest du wirklich in Konflikt kommen,
nein.
Oder?
Nein, schau, es gibt Sachen, die sind auch in einer gut funktionierende Ehe tabu.
Ja.
Und Kaffeemaschine, das steht nie zur Verhandlung.
Okay, gut
zu know. Das kann man einfach nicht machen.
Good to know. Hey, du hast dich noch in die Nessle gesetzt heute Morgen, mit deinem Blogbeitrag zu der WM. Hast du da noch etwas, irgend zu deiner Verteidigung noch etwas wollen sagen? Wie du hast,
Wieso ist, hat sich schon jemand aufgeregt?
Nein, ich tue einfach alle Mails an dich weiterleiten, oder?
Aber warum denn? Ich habe ja geschrieben, dass ich mich auf die WM freue.
Ja, genau.
Freust du dich nicht auf die WM? Die geht nächsten Sonntag, geht's los.
Ich freue mich nicht auf die WM, aber das heisst nicht viel, weil ich habe mich noch auf keine WM gefreut. Ich bin einfach zu Fußball unbegeistert, um jetzt meine emotionale Kurve dann noch auszurichten. Ich habe jetzt keine fundamentalen Vorbehalte dagegen, die WM zu schauen.
Ich finde es halt einfach so witzig. Jetzt ist irgendwie muslimisch-arabisches Land Austragungsort, oder?
Ja.
Und plötzlich sagen alle, oh, Menschenrechte, oh, Arbeitsbedingungen, oh, wahrscheinlich ist Schmiergeld zahlt worden, oder? Hey, es ist seit jeder WM, seit Deutschland ist Schmiergeld gezahlt worden, dass es dorthin geht. Deutschland weiss man es, das ist alles bewiesen. Und dann denke ich so, ja, aber hey, die letzte WM haben wir in Russland gespielt, in fucking Russland, wo irgendwie Zwangsarbeiter jahrelang sind dran gewesen, die hure Stadien zu bauen, die auch keine Sau mehr braucht. Und dort hat man irgendwie so gesagt, ja, ist schon noch beeindruckend, was der Putin alles zustande gebracht hat in so kurzer Zeit. Und schon noch krass, oder? Demokratie ist vielleicht nicht immer die beste Regierungsform, wenn es darum geht, etwas zu organisieren, oder? Nachher hast du das in Katar, wo sie jetzt wirklich auf diesen WM-Baustellen, ich sage ja nicht, dass Katar super ist oder irgendwie, dass die Menschenrechtssituation dort super ist oder so, überhaupt nicht. Aber was man einfach muss sehen, auf diesen WM-Baustellen sind wirklich europäische Standards eingehalten worden. Und das sag nicht ich oder die FIFA oder so, sondern das sagen wirklich unabhängige Gewerkschafter, die sind dort gewesen und sich das angeschaut haben, die das x-mal mit Psych kontrolliert haben. Wo man immer noch sagen kann, nein, es läuft dort nicht alles gut, aber es hat sich sicher vieles verbessert. Es ist sicher vieles besser geworden. Und dann denke ich, jetzt hauen alle auf das Katar ein und sagen so, mega böse Unrechtsstaat, die WM müssen wir boykottieren. Russland hat das letzte Austritt. Wir haben fucking Olympische Spiele in Peking gehabt. Also weißt du, ich denke, merkt ihr denn nicht, dass einfach unsere Sportverbände so aus dem Ruder gelaufen sind, dass du eigentlich nur noch Diktaturen oder irgendwelche komischen Monarchien oder irgendwelche Bananenrepubliken brauchen, um irgendwie solche grosse Events auszutragen. Und ich finde es halt nachher hure verlogen, dass wir alle zusammen ohne Bedenken eine Champions League schauen, die voll ist, sie zuerst mit russischem Ölgeld, sowieso schon lange mit arabischem Ölgeld, mit irgendwelchen Giga-Investoren aus den USA. Und dort schauen wir das alle und finden es hure geil, am Neymar zuzuschauen, wo irgendwie sein ganzer Transfer eine halbe Milliarde hat gekostet. Du musst dir das mal vorstellen, für einen Spieler, alles zusammengerechnet, eine halbe Milliarde. Und dann sagen wir so, ja, aber das, was jetzt Katar macht, ist schon nicht so gut. Ich finde so, man kann sagen, dass FIFA Dreckshaufen ist und dass es scheiße ist, aber man sollte jetzt aufhören, die ganze Zeit auf Katar rumzuhacken.
Ja, ja. Also, was du jetzt machst, ist ja, du zoomst eigentlich ein bisschen weg und man könnte auch sagen, du sagst, es ist alles noch viel schlimmer, oder? Es liegt gar nicht, man kann jetzt gar nicht die Katar-WM zum FIFA-Schandfleck erklären, sondern das fängt viel früher an, das geht greift viel weiter aus. Man könnte natürlich jetzt sagen, die Argumentation setzt ein bisschen drauf, weißt du, es hat ein bisschen etwas von Whataboutism, oder? Wenn du sagst, ja, also in Peking und in Russland ist noch viel schlimmer gewesen und so. Ja, aber Katar ist eben schon auch nicht geil, oder? Aber
weißt du, Manu, Whataboutism lebt für mich von dem, dass man sagt, es gibt noch andere Probleme, die viel grösser sind.
Okay, ja.
Oder? Mhm. Das ist letztendlich für mich so der Kern von Whataboutism und dann ist eigentlich wurscht, was dort schiefläuft. Aber mir ist ja gar nicht wurscht, was dort schiefläuft. Ich sage einfach nur, es ist völlig idiotisch, jetzt die ganze Zeit Katar an Pranger zu stellen, weil Katar ist ein komisches Regime gewesen, wo sie die Spiele bekommen haben und es hat sich jetzt ein bisschen verbessert.
Ja.
Im Rahmen von dem, dass sie sich auf die WM vorbereitet haben. Und das, was der wirkliche Dreckshaufen ist, ist eigentlich die FIFA. Das ist einfach ein korrupter Sauladen, wo ein Spiel dorthin vergeben hat. Und ich finde so, blame FIFA, oder? Und blame das IOC für ihre Vergaben und all das, das finde ich wirklich wichtig. Aber dann muss sich eben der Westen auch mal an der eigenen Nase nehmen und kann nicht einfach irgendwie dorthin zeigen und sagen, oh, die komischen Typen mit dem Öl und den Turbans, die machen es falsch. Das ist das, was mich so nervt.
Ja, voll. Und ich finde es auch faszinierend, natürlich, du kannst wahrscheinlich die Zeit nicht mehr zurückdrehen, aber es ist schon extrem, wie die grossen Sportevents und Sportverbände, vor allem natürlich im Fußball, wie das ausser Rand und Band gelaufen ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wie da komplett, irgendwo Finanzen explodiert sind, parkiert sind an so Ort, wo umgesetzt werden an so Ort. Es ist schon crazy, wenn du irgendwie nur 20 Jahre zurückgehst, dann haben Fußballer einfach 10-mal kleinere Transfersummen gehabt. Und die haben wegen dem nicht weniger Einsatz gezeigt oder schlechter gespielt in dem Sinn. Weißt du, so.
Nein, weißt du, und das ist halt immer so fucking verlogen, dass man nachher sagt, ja, die Fans wollen das ja, sie schauen es ja. Nein, also kein Fan hat irgendeine Vorstellung, was eine Ablösesumme von 222 Millionen bedeutet. Das übersteigt einfach alles, was wir uns vorstellen können. Es hat nichts mehr mit irgendwie unserer Lebenswelt oder Realität zu tun. Und natürlich schauen wir es, wenn wir gerne Fußball haben, weil es einfach der Ort ist, wo Fußball gespielt wird, wo Fußball gefeiert wird, oder? Und, das finde ich nachher so fies, das so moralisch aufzuladen und das alles nachher dann immer irgendwie Katar vor die Füße zu werfen, weil ich glaube, die haben wirklich ganz viel gemacht, zum guten WM-Austragungsort zu sein. Und natürlich ist das Sportswashing. Das ist alles klar. Nur, das ist doch irgendwie legitim, dass ein Land, das relativ wenig macht, aber sehr viel Geld hat, probiert, seinen Namen in der Welt irgendwie gross zu machen mit dem, dass es so ein Austragungsort ist.
Ja. Du schreibst ja im Blogbeitrag auch, und das ist ja auch stimmig und nachvollziehbar, dass sicher jetzt in den letzten Jahren, in der Vorbereitung auf die WM, einer die Reformkräfte Auftrieb bekommen haben, weil man natürlich sich hat wollen stark machen für ein international ansehnliches und irgendwo anschlussfähiges Katar. Das macht das macht natürlich schon Sinn. Wie nachhaltig das ist, da lässt sich natürlich schon drüber streiten. Ich meine, in Russland hat man genau die gleichen Argumente auch gebracht und gesagt, ja, das wird die demokratische Kräfte stärken und so, oder? Das ist, zum Teil tut man sich's dann so ein bisschen schönreden und dann kaum ist die WM vorbei, werden die Stadien eingegebnet und ist der Rückfallmodus nachher wieder unglaublich menschenverachtend, oder?
Also, nein, voll. Und die Befürchtung kann ich ja auch. Ich glaube einfach nicht, dass man jetzt der Reformkräfte hilft, wenn man die Fortschritte, die jetzt Katar hat gemacht, einfach die ganze Zeit klein redet und sagt, das ist ein Unrechtsstaat, da dürfen keine WM-Spiele ausgetragen werden und ich boykottiere das. Ja. Also ich glaube nicht, dass das hilft. Und ich finde es natürlich so aus einer Schweizer Perspektive einfach wahnsinnig scheinheilig. Ich meine, wir haben alle grossen Bauprojekte, die wir in der Schweiz hatten, sind wirklich unter unwürdigen Bedingungen passiert.
Ja. Ja.
Im letzten Jahrhundert. Also ich meine, angefangen mit dem Eisenbahntunnel Gotthard. Dort sind etwa 200 Arbeiter gestorben. Und zwar viele unter Unfällen, die man hätte können verhindern, wenn man anständige Sicherheitsmassnahmen hätte gehabt. Aber das war ja wurscht gewesen, weil das sind ja alles Gastarbeiter gewesen, sind ja nicht uns gewesen, oder? Oder nachher, da hat man als Land mit dieser Erfahrung, mit dieser Geschichte und dem riesen Stolz auf den Gotthardtunnel, hat man für all die Gastarbeiter, die man hat gebraucht, um die riesen Infrastrukturprojekte in der Schweiz können zu realisieren, hat man ein Saisonier-Statut gemacht. Das heisst, die Leute können hierher kommen, aber einfach mit einem Arbeitsvertrag, den sie haben in der Tasche, haben müssen wissen, wo das sie arbeiten. Ihnen ist Familiennachzug verboten gewesen. Die haben keine Chance auf eine Einbürgerung oder auf irgendwelche Sozialleistungen oder irgendwas. Und das ist die Schweiz gewesen, weißt? Und ich meine, das ist so, hey, so, ungefähr etwa 40 Jahre her.
Ja, ja.
Und dann finde ich es halt schon so ein bisschen krass zu sagen, die haben so ein Kafala-System dort in Katar, hey, das geht ja gar nicht, das ist ja wie im Mittelalter. Nein, das ist einfach wie die Schweiz in den 70er Jahren.
Ja, ja. Ja, aber weißt du was, ich habe einen positiven Vorschlag zum Schluss. Gut. Mir ist nämlich aufgefallen, dass wir, glaubst, wenn es mir recht ist, noch nie ein Fußballspiel zusammen geschaut haben. Wir haben doch letztes Mal, was ist das gewesen, vor drei Jahren jetzt, oder? Die EM habe ich auch verpasst mit dir. Du hast du hast zwar immer wieder rapportiert, was du gesehen hast und so, und hast das in Bern in den Trendkneipen den Bilder postet. Aber vielleicht könnten wir ja gleich ein Spiel wenigstens miteinander
schauen. Das wäre schön.
Und ich versprich dir, dass ich probiere, dich nicht zu blamieren und im falschen Moment Hurra zu rufen.
Schiedsrichter anzuführen.
Ja, genau. Hey, jetzt nimm den Ball mal! Jetzt nimm den Ball mal! Komm. Du bist immer so nah dran. Du spielst ja nie. Oh Gott, ey, ja. Genau. Dann kannst du mir vorher einfach unter vier Augen noch die Offside-Regeln einmal erklären. Und
das ist wirklich eine völlig überschätzte Regel. Die ist gar nicht so kompliziert. Aber das mache ich gerne, Manu. Und ich tue dafür im Gegenzug versprechen, dass ich bei unserem anderen Podcast, nämlich Ausgeglaubt, dafür auch die Worship-Lieder, wo wir dann drüber reden, mindestens einmal wird hören vorher.
Okay, gut. Das ist doch ein fairer Tausch. Gut. Ich wünsche dir einen super
Tag. Und wieder sehen wir Fußball verbindet.
Fußball, genau.
Schönen Tag, Manu.
Gut, gell? Dir auch.
Ciao. Gut. Ciao.